es wieder da.
Vielleicht sind das unsere Herzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen, diesmal das erste Mal 2024 mit Fritzi und mir durch den Wienerwald. Genau, denn wir werden herausfinden, wo es Wald gibt in Wien, wo es Schnirkelschnecken gibt und was die so können, wo es geschnörkelte Balustraden gibt und was sich sonst so in einem der größten Biosphärenparks oder einem Teil davon Österreichs tut. Ich sag Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, der Wienerwald. Also in unserer letzten Folge gemeinsam mit der Daniela haben wir ja darüber gesprochen, dass ich im letzten Jahr sehr viel im Wald war und sehr viel im Freien unterwegs war. Deshalb haben wir uns ja entschieden, unseren ersten gemeinsamen Spaziergang 2024 durch den Wienerwald zu machen. Der Wienerwald ist ja relativ groß. Wie groß ist der denn und wo ist der überhaupt?
Der Wienerwald ist im Westen Wiens, also bis Dulln in etwa und im Osten die Thermenlinie. Die Thermenlinie, von der Thermenlinie begrenzt, ist 105.000 Hektar.
Groß?
Groß, das ist 1050 Quadratmeter.
Das ist urgroß.
Quadratkilometer.
Hektar, ist es nicht Hektar?
Nein, 105.000 Hektar sind 1050 Quadratkilometer.
Also nur zum Vergleich, der Wiener Stadtpark sind ungefähr 6 Hektar.
Ja, es wäre traurig, wenn der Wienerwald nicht um vieles größer wäre.
Genau, aber für mich ist jetzt, seit ich weiß, dass der Stadtpark 6 Hektar groß ist, ist das für mich, weiß ich jetzt ungefähr, wie viel ein Hektar ist, beziehungsweise 6 Hektar. Jetzt kann ich mir das ungefähr vorstellen.
Ja, und 60% vom Wienerwald ist Wald. Also nicht 100%, wie man vielleicht glauben könnte, sondern 60%. Der Rest ist Offenland, also bewirtschaftetes ja. Land.
Und also da gibt es Gemeinden und eben alles Mögliche, ja. Andere Nutzung, Straßen,
Wiesen. Alles Mögliche, ja.
Genau, aber ein großer Teil ist ja ein Biosphärenpark auch.
Also ein großer Teil ist ein Biosphärenpark, der 51 Gemeinden Niederösterreichs umfasst und 7 Bezirke, also Teile von 7 Bezirken Wiens. Mhm. Im Übrigen der einzige Biosphärenpark, der in eine Großstadt hineinreicht.
Weltweit?
Ja, Europa oder weltweit. Mhm.
Und ein Biosphärenpark zeichnet ja aus, dass es geschützte Landschaftsteile gibt, also Schutzzonen, in denen die Natur so sein darf, wie sie ist, ohne dass der Mensch zu viel eingreift, also nur wenn Gefahr in Verzug ist, soweit ich weiß. Und genau, aber darauf wenn wir dann vielleicht später eingehen, wenn wir dann nochmal über die Schnirkelschnecke sprechen.
Ja.
Und genau, also er streckt sich von ungefähr, also da Tulln, Donau, Kritzendorf, sowas in die Richtung?
Ja, von Norden nach Süden. Also es ist eigentlich an der Grenze so zwischen, oder er bildet die Grenze zwischen Mostviertel und Industrieviertel.
Mhm. In Niederösterreich.
In Niederösterreich, mhm.
Ja. Und was sind die Teile Wiens, die Teil vom Wienerwald sind?
Naja, das sind die Bezirke Penzing.
Der 14.
Also eigentlich Hietzing, wenn wir so anfangen. Hietzing, Penzing, Ottakring, Hernals. Hietzing, Penzing, Ottakring, Hernals. Währing, Döbling und Liesing.
Mhm.
Also die westlichen Bezirke.
Okay. Mhm. Da werden wir dann darüber reden,
westlich,
was da alles ist. Und dann gibt es ja noch ein paar quasi angrenzende Bereiche mit Gemeinden, über die wir dann auch im Laufe dieser Folgen sprechen werden.
Die irgendwas mit Wien zu tun haben.
Die irgendwas mit Wien zu tun haben. Ort im Wienerwald. Okay. Ja, und jetzt so kann man so geografisch irgendwie Sachen sagen über den Wienerwald, die man da so sieht.
Geografisch oder geologisch?
Geografisch, geologisch.
Naja, aber geografisch haben wir es ja eigentlich schon mehr oder weniger verortet. Geologisch kann man sagen, dass der Wiener Anteil hauptsächlich Flisch ist.
Das ist so ein ganz weiches Sandstein. Gestein. Ja.
Sandstein.
Genau.
Und der südliche Teil, also besonders in Liesing, ist der Carbonat-Wienerwald.
Mhm. Genau.
Also Kalkstein.
Genau.
Und um das ein bisschen zu anschaulich zu machen, Der Flisch ist lieblich, hügelig, sanft. Und der Carbonat ist schroffer.
Schroffer, genau. Also es sind irgendwie sehr unterschiedliche Vegetationen auch, die man im Wienerwald sieht. Also es gibt diese Täler, über die wir dann wahrscheinlich auch reden werden, so das Helenental oder diese eher steilen Täler, wo es dann auch kleine Bäche und Flüsse gibt, die sich übrigens alle in die Donau ergießen, sagt man so.
Ja.
Genau, und dann gibt es halt eben dieses Hügelige, zu dem auch der höchste Berg Wien zählt, oder?
Der Hermannskogel, ja. Mhm. Und dann anschließend zur Donau das Kallengebirge. Auch der Biesamberg gehört eigentlich noch zum Wienerwald. Mhm. Nicht zum Biosphärenpark, glaube ich, soweit ich weiß, aber zum Wienerwald.
Ja, das habe ich auch gehört, dass eben der Biesamberg eigentlich der letzte, allerletzte Ausläufer der Alpen ist. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich, ein total schönes Bild, wenn man sich denkt, das fängt da am Biesamberg an und geht bis nach Marseille.
Ja.
Eigentlich, dass quasi zwischen Marseille und dem Biesamberg sich die Alpen erstrecken. Das finde ich ein total schönes Bild.
Darum heißt ja Biesamberg, von Marseille bis am Berg.
Okay. Ja, cool. Ja, und jetzt zu dieser Schnirkelschnecke. Was ist mit der? Wo finden wir die?
Die Schnirkelschnecke, so, die finden wir also im Kallengebirge, weil, da greife ich vielleicht aus und eigentlich greife ich da in dein Gebiet ein. Es gibt ja fast 33 Waldtypen im Wienerwald. Mhm. Am Kallengebirge sind es Buchenwälder. Es gibt dann noch Eichenwälder und Flammeichenwälder, die also interessant, diese Flammeichenwälder abzuweichen, sind ganz interessant, denn das sind das nördlichste Vorkommen, weil die an und für sich nur im Mittelmeerraum, zwar im nördlichen Mittelmeerraum, aber doch im Mittelmeerraum vorkommen. Und dann gibt es die Schwarzföhrenwälder, die einzig überlebende Art aus der letzten Eiszeit sind.
Die sind eigentlich recht markant, die sieht man, wenn man zum Beispiel rund um Mödling oder so oder rund um Baden spazieren geht. Da gibt es aber auch eine recht spezielle Geschichte. Für uns sind die ja sehr markant eigentlich.
Ja.
Aber die sind gar nicht dort geboren. Also es war nicht immer ein Föhrenwald, muss man sagen. Das ist auch ganz, ganz spannend. Das habe ich eigentlich auch in diesem Jahr gelernt, wie stark Landschaft eigentlich von den Menschen geprägt ist. Und wir stellen uns immer vor, der Wald war immer da, aber der Wald ist natürlich nicht immer da gewesen. Es war eigentlich eine lange Zeit auch, dass dass Flächen einfach komplett gerodet waren oder komplett waldlos waren und dann erst wieder aufgeforstet worden sind, wie dieser Föhrenwald.
Genau, Maria Theresia hat ja Schwarzföhren sehr protegiert sozusagen. Denk an die Neunkirchenallee.
Die Neunkirchenallee, wo ist die?
Neunkirchen, das ist eine endlos lange Allee, weiß ich nicht, wie lang.
In Niederösterreich?
Ja.
So. Nein, die kenne ich gar nicht.
Und dann am Steinfeld, nicht, wo man die Schwarz... Und die Schwarzföhren haben ja diese interessante Form, wie die Parapluie.
Ja, Parapluie.
Parapluie, also wie ein Regenschirm. Woher kennst du Parapluie? Ich meine, wieder Abweichung?
Aus dem Französischen.
Aus dem Französischen, ja, aber in Wien war der Staberl, der am Leopoldstädter Theater aufgetreten ist, ein Parapluie-Macher.
Aha, was heißt das?
Ein Schirmmacher.
Aber nicht der Staberl aus der Kronenzeitung?
Nein, der Staberl aus der Kronenzeitung hat sich aber nach dem Staberl vom Leopoldstädter Theater benannt. Das ist wurscht, ich meine, das sage ich ja jetzt.
Wann war das?
Na, im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert.
Aha, und Parapluie-Macher, ein Regenschirmmacher?
Parapluie-Macher, klar, Parapluie ist ein Regenschirm. Mhm. Drum heißen ja die Schwarzföhren Parapluie, weil es diese Fasonen. Mhm. Und was gibt es jetzt, um nicht mehr abzuweichen? Parapluie, den Parapluieberg.
Genau, und der ist ja deshalb benannt, weil da so eine Föhre war.
Die Föhren, naja, noch immer sind.
Sind.
Und der ist...
Was sich nach dem gerichtet hat.
Genau, und in Bertholdsdorf, das ist ein ganz beliebtes Ausflugsziel, kann man ihnen als Kind... sind wir mit der Straßenbahn, mit den 360ern nach Rodau gefahren, die Eltern und wir Kinder. Hat ja noch zu Wien gehört, Bertholdsdorf damals.
Damals?
Bis 54. Und dann ist man am Parapluieberg gegangen. Das war ganz, also ich sage jetzt noch wahrscheinlich, aber Parapluberg ist...
Ja, ich war da mal spazieren. Das ist auch wirklich, wirklich eine sehr besondere Landschaft, natürlich da in Berchtoldsdorf, weil das ja dann, ich meine, die Berchtoldsdorfer Heide ist ja, ich habe mal jemanden kennengelernt, der war aus Norwegen, und der hat mir gesagt, wenn er Sehnsucht nach Norwegen hat, dann fahrt er in die Berchtoldsdorfer Heide, weil das erinnert ihn am meisten an Norwegen.
Aha, wahrscheinlich Relikte von der letzten Eiszeit. Wie gesagt, diese Sachen gebe ich an dich weiter.
Ja, und dort übrigens, also wie ich eine Exkursion auch gemacht habe dort, hat unser Vortragender gesagt, man muss sich das so vorstellen, vor hunderten Millionen Jahren war da quasi der Strand. Das war quasi das Kalifornien-Ding, weil da ist dann quasi da langsam das Meer gebrandet. Deshalb ist da auch eine ganz besondere Gesteinsformation, und das war dann wirklich so diese ungarische Tiefebene und so, da hat es dann begonnen, und das ist ja auch ein sehr spezielles Klima.
Ja, und das ist ja ganz weit rüber nach Osten gegangen, das ist dieses Meer. Und da hat es riesige Haifische gegeben. Und diese Haifische haben Zähne verloren, und die haben wir dann gefunden. Haifischzähne. Haben wir sehr viele. Und die Leute haben geglaubt, das sind Schlangenzungen.
Schlangenzungen?
Ja, und denen hat man beigemessen die Eigenschaft, dass sie Gift erkennen können in ihrem Essen. Haben sie verfärbt oder weiß ich nicht. Mhm. Aber der Rudolf II., der Kaiser, der war ja sehr auf diese Dinge fixiert, und der hat diese Schlangenzungen, aka Heidenfische, Haifischzähne, sehr geliebt. Okay, schon wieder eine Abweichung, entschuldige.
Naja, eine interessante Abweichung. Ich meine, also angenommen, wir würden dort, was man wahrscheinlich nicht mehr darf, rumgraben.
Vielleicht fänden wir.
Fänden wir einen Haifischzahn. Das wäre natürlich fantastisch.
Ja, die sind, ja.
Müsste man nicht so weit wegfahren auf Urlaub. Müsste man nicht mal am Neusiedlersee zum Meer der Wiener fahren, sondern man könnte einfach dann bei Berchtoldsdorf.
Man muss überhaupt nicht weit wegfahren, weil du kennst ja den Spruch, weil die Wiener ja den Kahlenberg so geliebt haben. Ich brauche kein Lido, brauche kein Palazzo. Ich fahre auf Urlaub am Monte Glazzo. Nur so viel dazu.
Okay. Haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, was mit dieser Schnirkelschnecke ist?
Also, wir sind schon wieder von Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ja, die Schnirkelschnecke kommt am Kahlenberg vor.
Monte Glazzo.
Am Monte Glazzo.
Und was macht die dort?
Schnirkeln. Nein, die ist sehr interessant. Die hat nämlich als Kennzeichen nur einen Liebespfeilsack.
Ach nein.
Ja.
Wow.
Seine Unterordnung der Landlungenschnecken, die sind Zwitter, habe ich mich schlau gemacht. Und die haben eben nur einen Liebespfeilsack.
Die Schnirkeln, ja.
Die Schnirkelschnecken.
Aha. Im Gegensatz zu den anderen, die unendlich viele Liebespfeile haben.
Das weiß ich nicht. Also das ist ja insofern interessant, man weiß nicht ganz genau, wozu dieser Liebespfeil verwendet wird.
Mhm.
Und zwar ist das, man nimmt an, eine Annahme ist, dass der abgeschossen wird. Na, wer wird abgeschossen?
Ja, ich glaube, er wird abgeschossen, aber er wird, glaube ich, nicht, also nicht wie wir einen Pfeil kennen, sondern es ist zum Anstupsen.
Zum Anstupsen, ja, wie eine Lanze, ne? Und ich habe mir eben gelesen, dass dieser Liebespfeil die Hormonproduktion ankurbelt und dadurch die Empfängnisbereitschaft größer wird oder Empfängnismöglichkeit von den Schnecken. Also ich meine, die werden halt dann eher befruchtet. Und gut, aber bitte wendet euch.
Also nicht an mich, weil ich bin keine Schnirkelschnecken-Expertin.
Nein, aber einen biologischen Podcast.
Ich werde mich mal schlau machen, wo man mehr über die Schnirkelschnecke erfahren kann. Aber sie ist natürlich, und die ist, ja, aber die ist ungefähr, die hat schon ein Haus und so.
Ja, ja, die schaut ganz normal aus wie jede Schnecke. Ich glaube, sie ist nicht besonders groß. Also wie gesagt, ich habe das nur, weil Schnirkelschneck ist so
ein
wirklich
lustiges, nettes Wort. Ja, es gibt sehr viele. Nee, ich werde mich mal erkundigen.
Dort kommt auch der Alpenbock vor.
Was ist das?
Ein Käfer, die Larven leben im Totholz.
Ja, das ist ja sehr wichtig übrigens. weil viele von uns ja dieses Gefühl haben oder diesen ästhetischen Blick auf den Wald, dass man den Wald immer aufräumen muss und dass alles irgendwie weg muss und so. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, weil das Totholz ist eigentlich das Allerwichtigste für eben viele Pflanzen, dass die da aufkeimen können und wachsen können und ja, und eben auch für Tiere, Insekten, also sehr wichtig. Also ein sehr aufgeräumter Wald ist eigentlich kein Wald, sondern eher ein Forst. Ja. Es ist eigentlich wie ein Feld, wo man halt nur Bäume erntet statt halt Ding. Und ein richtiger Wald ist eigentlich unordentlich und da sieht man sehr viel. Und man kann auch sehr genau schauen, was natürlich ganz toll ist.
Ja, du bist natürlich jetzt, dein Blick ist geschärft.
Ja, und das ist total super.
Ja.
Genau. Und dann war noch ein drittes Tier, das dich fasziniert hat, glaube ich, oder?
Es waren verschiedene, aber der Neuntöter zum Beispiel.
Was ist das?
Der Neuntöter wird auch Rotrückenwürger genannt.
Mhm.
Was warst du davor für Tierart?
Ein Rotrückenwürger, ich stelle mir so einen massigen, bulligen, kleinen, so wie einen Hamster vor.
Ja, es ist ein Vogel, heißt auch Dorndreher.
Mhm.
Und hat die Eigenschaft, dass er seine Opfer an Dorn aufspießt.
Ah ja, ist praktisch.
Und dann wahrscheinlich verzehrt.
Ja.
Also der ist auch sehr nett.
Ja, man darf, also ich meine, es gibt ja sehr viele Vögel und Tiere und Libellen gibt es ja auch.
Libellen, die Quelljungfer.
Die Quelljungfer.
Ist eine Libelle. Dann, was gibt es noch? Den großen Eichbock oder den Berliner Prachtkäfer.
Mhm.
Haben wir da ein paar aufgeschrieben. Dann gibt es an Pflanzen Orchideen.
Ja, ja.
Kallenberg, das haben wir ja schon gesehen. Immer erstaunlich, aber so, sind nicht jetzt riesig, aber sehr schön.
Mhm. Sehr geschützt. Dann gibt es natürlich viele Pilze.
Ja, da hast du wieder zu berichten.
Genau, ja. Also ich habe ja auch angefangen, mich mit Pilzen auseinanderzusetzen und nicht nur Pilze selbst zu züchten, sondern auch und zu verarbeiten weiter, sondern auch, ich habe mich der Mykologischen Gesellschaft angeschlossen, das ist die Gesellschaft der Pilzfreundinnen und Freunde an der Universität Wien. Und ich bin da relativ naiv eigentlich rangegangen und habe mir gedacht, naja, gehe ich mal in den Wald Pilze suchen und so. Und bin dann draufgekommen, dass das nicht so eine einfache Sache ist. Weil in meiner ersten Exkursion waren wir an einem Hang, an der Rax eigentlich, da war wirklich quasi parallel zu einem ehemaligen Skilift.
Mhm.
Und die Kolleginnen und Kollegen haben dort über 70 verschiedene Pilzsorten gefunden.
Wahnsinn.
Ja, und ja, also das war wirklich, es gibt wirklich mehr.
Die haben gewusst, welche man essen kann.
Ja, ja, also da gibt es Expertinnen und Experten, die sich wirklich ganz genau auskennen. Also die wenigsten Pilze kann man eigentlich essen.
Mhm.
Es gibt viele, die genießbar sind, aber der Großteil ist eigentlich ungenießbar. Aber natürlich sehr interessant, weil die einfach ganz viele Hinweise geben eigentlich auf die anderen Lebewesen, die da sind. Also Bäume und auch auf den Untergrund, den Boden und so.
Mhm.
Also da gibt es unendliche Variationen. Also es gibt mehrere tausend Pilz- und Flechtenarten allein in Österreich.
Ja.
Die je nachdem halt, was für ein Boden ist oder was für andere Pflanzen da sind, wachsen. Und seit ich das weiß, würde ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so naiv irgendwelche Pilze pflücken. Also Tipp an alle, also solltet ihr Pilze finden im Wald, am besten eigentlich dort lassen. Und wenn ihr sie mitnehmt, also wirklich aus dem Boden rausdrehen und wirklich als Ganzes mitnehmen und dann zum Marktamt oder zur Pilzerkennungsstelle gehen im dritten Bezirk, weil die können euch sagen, dass ihr daran nicht sterben werdet, wenn ihr sie esst.
Oder doch.
Oder doch, wenn ihr sie esst, wenn ihr wollt.
Dann muss man halt würde sagen.
Ja, also keine Pilze essen, die man nicht kennt. Das ist der Tipp des Tages. Ja, super. Ja, Fritzi, ich meine, das war jetzt mal ein super erster Überblick über diesen Wienerwald. Und das nächste Mal schauen wir uns an, was da geschichtlich passiert ist und wie es zur Geschichte des Wienerwalds kam, oder?
Ja, machen wir.
Ich freue mich auf unseren nächsten Wienerwaldspaziergang. Und noch eine ganz kurze Frage. Gibt es eigentlich noch eine Filiale vom Wienerwald irgendwo?
Filiale?
Ach so,
vom Wienerwald. Ja, ich glaube schon.
Gut, Ich werde das rausfinden bis zum nächsten Mal.
Ich bin fast sicher. Es ist nämlich gar nicht so leicht, Wienerwald zu googeln und den Wienerwald zu bekommen. Du kriegst immer das Wienerwald.
Müssen wir schauen, wie das mit den Händeln ist.
Ja.
Ja, super. Aber vielen Dank für heute und ich freue mich aufs nächste Mal und servus Ritzi.
Servus Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.